Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die internationalen Filmfestspiele von Locarno finden in diesen Tagen zum 77. Mal statt. 17 Filme konkurrieren dieses Jahr im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden. Das ist schon ein sehr begehrter Preis, denn er ist der einzige unter den großen A-Filmfestivalpreisen, der mit einem Preisgeld hinterlegt ist. Ganze 90.000 Schweizer Franken erhält das Regie-Produzenten-Duo für den Gewinnerfilm. Wer diesen Preis bekommt, entscheidet wie immer eine Jury, diesmal unter dem Vorsitz der Österreicherin Jessica Hausner. Chancen auf diesen Preis hat der deutsche Regisseur Christoph Hochhäusler, der hier am Donnerstag seinen neuesten Film vorgestellt hat, La mort viendra, der Tod wird kommen, und ich bin dankbar, dass er gekommen ist zu mir ins Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Erzählen Sie doch erstmal die Premiere des Films zum ersten Mal im Wettbewerb von Locarno. Sie haben ja schon so viele Premieren in Berlin und Cannes erlebt. Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Besonderheiten?
Ja, ich glaube, was der große Unterschied ist, ist, dass hier Leute nur ins Kino gehen, weil sie Filme sehen wollen. Also es wird nicht gedealt und gemacht und niemand hat 10 Millionen andere Termine, um die nichts mit Film zu tun haben, sondern man geht hier hin, weil man die Filme sehen will, und diese Liebe zum Kino finde ich besonders anziehend.
Ist auch immer schön, diese Premieren zu sehen. Wir haben ja gerade über das Premierenkino gesprochen. Ist eigentlich kein richtiges Kino, nicht wahr? Und trotzdem ein richtig spannender Ort für einen Film erstmal, ne?
Ja, einfach krass durch die Anzahl der Sitze. Also über 2000 oder 3000,
ja.
Irgendwann. Also umwerfend, weil wir so große Kinos ja gar nicht mehr gewöhnt sind. Früher war das ja in der Stummfilmzeit fast normal. Und das ist natürlich immer eine besondere Sache, wenn so ein Kollektiv anfängt zu atmen oder zu lachen oder zu weinen. Super.
Sprechen wir über das Kollektiv, das La mort viendra gesehen hat, Ihren ersten französischsprachigen Film. Ist das schon etwas, an dem Sie lange arbeiten wollten, auch mal nicht auf Deutsch zu drehen, oder ist das eher eine sekundäre Angelegenheit bei diesem Film gewesen?
Naja, ich habe vor längerer Zeit schon mal versucht, einen französischsprachigen Film zu machen. Der hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und diesmal war eigentlich der Anstoß die Stadt. Ich habe Brüssel kennengelernt und war so begeistert und dachte, hier muss man eigentlich mal einen Film machen. Und ich finde eigentlich auch, dass es zu wenig Filme gibt, die in Brüssel spielen. Und wenn man in Brüssel einen Film macht, muss der natürlich französischsprachig sein, weil das die dominante Sprache da ist. Gleichzeitig gibt es diese Vielfalt an Dialekten und anderen Sprachen auch. Also es ist so ein kleines Babylon in Europa, und das hat mich sehr angezogen. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, dieses Genre, ja, also der Polar, der hat eben eine ganz lebendige Tradition im französischsprachigen Kino. Das ist, also jedes Jahr gibt es 30, 40 Filme, die man dem Genre zuordnen könnte. Das heißt, das ist lebendig im Kino, und in diese Nachbarschaft wollte ich gerne, und ja, so kam es.
Das ist ja interessant, dass Sie Brüssel so als Auslöser sehen. Sie sind ein Regisseur, der sehr viel über Orte, auch über Architektur denkt. Wenn wir an Brüssel denken, denken wir vielleicht erstmal an die EU. Da kennen wir immer diese Gebäude, diese Reporterschalten. Also für uns besteht Brüssel aus diesen europäischen Häusern letztendlich im Zentrum. Ihr Brüssel ist ein komplett anderes Brüssel, nicht wahr?
Ja, absolut. Das Tolle an Brüssel sind ja diese Kontraste. Also ich habe mal gesagt, es ist so ein Autounfall zwischen Paris und Berlin. Also es gibt große Schönheit, große Brutalität. Also für dieses Europaviertel zum Beispiel wurde ein ganz, ganz schönes Gründerzeitviertel abgerissen. Und diese Wunden der Stadt sind auch überall präsent. Es gibt aber eben auch die kongolesischen Einflüsse. Es gibt die Internationalität durchs Europäische Parlament. Es gibt aber auch ein Brüssel, was mit dem nicht so gut Kirschen essen ist, also was durchaus so eine kriminelle Unterseite hat. Also, und natürlich die Innenstadt, die ganz hübsch ist und safe. Also Brüssel ist eine ganz vielfältige Stadt, und unser Film spielt natürlich eher auf der Schattenseite.
Ja, genau. Also es geht um einen Gangsterboss, Charles Marl, toller Name übrigens, der will, dass der Verrat an seinem Kurier aufgedeckt wird. Er will das rächen und engagiert eine Auftragskillerin, Tess. Und je weiter sie sich in dieses Dickicht dieser Verschwörung begibt, merkt sie selber vielleicht im Mittelpunkt einer Verschwörung. Wie entsteht diese Geschichte, die aus sehr vielen Täuschungen und Wendungen und auch Masken besteht?
Ja, es hat angefangen, ich meine, immer hat also solche Geschichten haben ja viele, viele Väter, sag ich mal, aber ich schreibe jetzt in dem Fall zusammen mit Ulrich Pelzer, einem Romanautor, der sich sozusagen zum Vergnügen mit mir auf die Drehbucharbeit einlässt. Und das ist erstmal eine ziemlich offene Reise. Wir wussten, es geht um diesen legendären Gangster, der sein Ende bedenken muss, sagen wir es mal so. und haben uns dann sehr viel unterhalten über Männer mit Macht und über deren sehr häufige Unfähigkeit, Demut gegenüber dem Ende zu zeigen, sagen wir es mal so. Und ja, also was man ja immer wieder hört, ja, man will sich lieber erschießen, als schwach zu sein und so weiter. Also dieses Akzeptieren eines Schwächerwerden und dieses Akzeptieren eines das aus der Hand legen des Stifts sozusagen, das ist ja sehr, sehr wenig verbreitet unter Männern generell. Und ich das schien uns so als Ausgangspunkt eines Abschieds von einem gangsteralten Typs ganz, ganz gut geeignet.
Wir sehen ja diese vielen Figuren auftreten und permanent in der Gegenwart des Plots operieren. Aber viele Figuren haben eine Vergangenheit und die blitzt aber nur manchmal auf. Natürlich ist sie nicht zentral, aber bei Charles Marl, wenn wir schon mal bei diesem Gangsterboss sind, da kommt ja plötzlich eine deutsche Vergangenheit wieder über einen Vater und es fällt dieses, ich weiß gar nicht, ist es ein Kinderlied oder ein Kindergedicht, wunderbar ist die Katz mit Hundehaar. Da kommt etwas anderes rein. Ich hatte auch das Gefühl, etwas Gewaltvolles von einer Vergangenheit in dieser Person.
Ja, die Backstory muss man nicht beleuchten, sondern man erahnt sie genau. Zu diesem Zitat gibt es eine ganz lustige Backstory. Ich habe nämlich mal Hans-Jürgen Süberberg interviewt und dann auch seine Frau kennengelernt und dann haben sie mir erzählt von ihrem kurzen Aufenthalt bei Coppola in Kalifornien damals in San Francisco und der sie eingeflogen hatte, weil er den Rat eines deutschen Regisseurs haben wollte, weil er damals einen Wahlkampf beraten hat, eines demokratischen Bewerbers. Und so kam es, dass sie in Coppolas Haus wohnten und dort wohnte damals auch Marlon Brando. Ah ja. Und das war der einzige Satz, den Marlon Brando auf Deutsch konnte. Und das haben sie mir erzählt. Und so, der hat sich mir so eingebrannt.
Aber so war dann noch Filmgeschichte quasi
ja,
in den Filmen.
Filmgeschichte, genau. Aber das nur als Anekdote.
Aber neben dem Gangsterboss haben wir ja eigentlich unsere Figur, die uns durch diesen Film treibt. Nicht wahr? Diese Auftragskillerin, das ist schon eine sehr spezielle und auch fantastische Figur, wie ich finde. Sie nimmt uns mit in diese Irrungen und Wirrungen des Plots. Ist sie quasi... Sind wir der Zuschauer, die mit Tess reingeht in das Gewirr?
Ich glaube, was zu dem Panoramischen gehört, was Ulrich und ich immer versuchen, ist eigentlich, dass Perspektiven auch wechseln. Also wir haben natürlich klar hauptsächlich ihre Perspektive und ich denke auch, wir werden am ehesten mit ihr gehen. Aber es gibt eben auch Ma und es gibt noch eine Reihe anderer Figuren.
Ja, viele.
Und so kann man sagen, es gibt so eine Art Revolverkopf der Perspektivik.
Ja, aber es ist schon auch eine bewusste Entscheidung, eine Auftragskillerin zu setzen und nicht das, was man vielleicht dann eher auch aus den vielen Vorbildern kennt, dass der Mann mit Schlapphut kommt.
Absolut, absolut. Gerade weil wir eben das Gefühl hatten, das ist eine Art letzter Gangster, musste da ein Gegenüber sein, das sozusagen für ein anderes Prinzip steht. Und es ist ja nicht nur sie, es gibt ja eine Art Dreieck von Frauen, ja, die für eine bestimmte Art von Solidarität und Realismus stehen, im Unterschied zu den sehr fiktionsbesessenen Männern, die, sag ich mal, sich teure Fiktionen leisten, an denen andere leiden und sterben.
Christoph Hochhäusler, der Name kündigt es fast schon an, ist ein Spezialist, wenn es ums Genre-Kino geht. Daher meine Frage, was ist es erstmal für Sie als Geschichtenerzähler, was Sie am Genre interessiert? Das ist ja ein Prisma, durch das man Geschichten erzählen kann, die dann vielleicht anders sind, oder?
Ja, erstmal ist die Hoffnung, dass da Leute Lust haben auf ein Spiel sozusagen. Also Genre heißt ja nichts anderes, als dass das Publikum bis zu einem gewissen Grade eingeweiht ist, was da passieren könnte. Es gibt so einen Raum der Erwartung. Und in diesem Raum der Erwartung, so ein bisschen wie ein Spielfeld, ja, da kann vieles passieren, aber nicht alles so. Und deshalb macht dieses Spiel Spaß. Und man spielt mit Erwartungen, man spielt mit der Vergangenheit des Genres, um in eine Zukunft des Genres zu kommen. Also es ist immer historisch eine Art von Durchlauferhitzer für Innovation auch gewesen und das hat mich alles angezogen.
Ja, ist ja interessant, der künstlerische Leiter von Locarno, Jonah Nazzaro, ist ein riesen Genre-Fan. Er probiert auch, habe ich das Gefühl, hier durch die Sektionen Genre-Kino präsenter, auch breiter aufzustellen. Er meint aber, dass er immer noch spürt, dass dem Genre-Film irgendwas Schmutziges anhaftet. Etwas, als wäre es nicht nobel genug, dass man ihn auf ein Podest stellt in einem Wettbewerb oder eben auf einer Piazza Grande. Ist das etwas, womit man auch als Regisseur, der eben diese Genre oder das Genre oder die Genre bedient, auch sich konfrontiert sind, mitdenkt?
Ja, klar. Also ich meine, jetzt Festivals haben ja so eine seltsame Funktion. Einerseits, ja, sie wollen also sichtbar machen das Neueste und Beste und was weiß ich. Aber sie nobilitieren irgendwie auch. Also dass man will, also historisch gesehen haben zum Beispiel Komödien fast nie Preise gewonnen. Das hat eben damit zu tun, dass dieser heilige Ernst irgendwie auf Festivals so ausgebrütet wird. Und das wirkt sich auch auf Genrefilme aus. Andererseits haben sich die Zeiten auch geändert. Also wenn man sich anguckt, was so international in den letzten Jahrzehnten reüssiert hat, waren da schon auch diverse Genrefilme dabei oder Elevated Genre, könnte man argumentieren. Ja, also da verändert sich was, aber gleichzeitig gehört dieses Verfemte ja auch zum Charme.
Ja, das stimmt. Ich meine, bei La Mort Viendra ist es so, Sie haben es erwähnt, Polar, der französische Kriminalfilm, war ein Vorbild, vielleicht eine Inspirationsquelle, ein Genre, das, wie gesagt, nicht ausstirbt. Was ist es am Polizier, am Polar, das Sie so fasziniert, der Existenzialismus?
Ja, erstmal überhaupt die Entscheidung, auf die Seite des Verbrechens zu gehen. Also in Deutschland ist ja das Genre der Krimi fest im Fernsehen beheimatet und sehr obrigkeitlich. Also da geht es eigentlich immer darum, dass die Organe des Staates irgendwie alles am Ende wieder in Ordnung bringen. Und das war nie meine Perspektive. Und ich hatte immer das Gefühl, wir haben doch eigentlich viel mehr zu tun mit den Gangstern, mit denen, die Fehler machen, mit denen, die etwas zu bereuen haben, mit denen die Zeit ausgeht. So, und das ist, glaube ich, im lateinischen Bereich, sage ich mal, einfach lebendiger als Tradition.
Gibt es denn konkrete Filme, die auch vielleicht in die Art und Weise der Figurengestaltung von La Mort Viendra geschlossen sind? Ist es Jean-Pierre Melville, der mit einem irgendwie immer kommt, wenn man an den Polarfilm denkt, weil er vielleicht die bekanntesten, berühmtesten davon gedreht hat?
Also ich liebe Melville und ich liebe Le Samurai natürlich und Cercle Rouge und ja. Le Dulot und so weiter und so weiter. Für diesen Film war wahrscheinlich am wichtigsten der L'Armée des Ombres, im engeren Sinn kein Gangsterfilm, eine Resistance-Geschichte von Melville. Aber es gibt eine Fülle von anderen Filmen, die wichtig waren. Riffifi chez les Hommes von Jules Dassin zum Beispiel, könnte man nennen. Aber auch zum Beispiel New Hollywood, ja, also zum Beispiel Straight Time von Ulu Grosbard, Thief von Michael Mann, Long Goodbye von Robert Altman und viele, viele andere. Aber was mir wichtig ist, ich will jetzt keinen imitativen Film machen. Wir zeigen jetzt auch keinen Film der Crew und sagen, okay, so soll es sein. Sondern es ist schon der Versuch, etwas Eigenes zu machen, etwas Neues. Und dass da Einflüsse eine Rolle spielen, ist klar.
La Mort Viendra ist ein Film, der viel in Innenräumen spielt und diese Innenräume sind vor allem düster, also wenig große Lichtquellen. Es gibt da eine sehr spannende, wie ich fand, schon fast geniale Sequenz in einer Bar, wo Licht und Dunkelheit wirklich fast schon wie eine Choreografie inszeniert werden. Sie haben ja wieder mit Ihrem Kameramann Reinhold Vorschneider gearbeitet. Was war der Look des Films, den Sie erarbeiten wollten? Was war die Visualität, hinter der Sie her waren?
Lustigerweise, ein wichtiger Einfluss war ein Bild, auf das wir sozusagen gestoßen sind, als wir das Museumsmotiv gesucht haben. Und da hängt eben ein Bild von Giuseppe Maria Crespi, die Blendung Hekabe blendet Polinestor. Das spielt jetzt auch im Film eine Rolle. Und das spielte eben nicht nur dann als Teil des Plots eine Rolle, sondern auch wirklich ästhetisch, weil das diese Art von Chiaroscuro oder Hell-Dunkel-Regie hat uns sehr begeistert. Letztlich will ich, dass man wie in so einen nächtlichen Swimmingpool in so einen Film geht. Also man kann nur erahnen, was da am Boden noch auf einen zukommt. Also es soll so ein Treiben und Eintauchen geben. Und das war jedenfalls unser visuelles Ziel auch.
Christoph Hohäusler, der Regisseur von La Mort Viendra, Der Tod wird kommen. Der Film feierte letzten Donnerstag Weltpremiere hier beim Filmfestival von Locarno und hat Chancen, nächste Woche vielleicht einen der großen Preise, wenn nicht sogar den Hauptpreis, zu gewinnen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg.
Danke sehr.